Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Markus Kellermann. Markus ist Geschäftsführer der MyExpost 360 aus Augsburg. Markus Kellermann ist seit 1999 im Online-Marketing aktiv und zählt zu den prägenden Köpfen im Performance-Marketing. Mit Xpost 360 begleitet er Unternehmen dabei, digital sichtbarer zu werden, Reichweite aufzubauen und messbar mehr Umsatz zu erzielen. Spannend ist dabei nicht nur die fachliche Seite, sondern auch die unternehmerische Geschichte dahinter. Markus hat mehrere Unternehmen im Online-Marketing aufgebaut. Markus, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Fangen wir immer ganz vorne an. Wie bist du denn in die Welt des Marketing gekommen?
Boah, da muss ich ein bisschen ausholen tatsächlich. Also mein Start war eigentlich sehr organisch, kann man sagen. Also ich war schon immer relativ computeraffin, habe schon Mitte der 90er Jahre meinen ersten Atari-Computer bekommen und da schon ein bisschen programmiert und habe dann 1995 eine Ausbildung begonnen als Bürokaufmann. Und das war dann so die Zeit Ende der 90er Jahre, als man schon die ersten Webseiten aufgebaut hat und meine Ausbilderin meinte, du machst doch da irgendwas mit Computern, könntest du denn auch eine Website für uns aufbauen? Und das war dann so die Zeit, wo ich mich dann mit Programmierung intensiver beschäftigt habe und dann so die Website des Unternehmens aufgebaut habe und mich damals dann auch in Online-Marketing eingearbeitet habe. Also damals waren so die Suchmaschinen Fireball und AltaVista. Und ich habe dann eben gelernt, wie schafft man es, bei diesen Suchmaschinen ganz oben zu stehen. Und nachdem ich dann meine Ausbildung beendet habe, bin ich dann 2000 zum Erwin Müller Versandhaus gewechselt. Dort wurde gerade die E-Commerce-Abteilung aufgebaut. Das heißt, dort konnte ich dann Einblicke gewinnen, wie baut man als Unternehmen E-Commerce auf, wie baut man einen Online-Shop auf. Und war doch dann 5 Jahre und bin dann nach Augsburg gewechselt zu einer großen digitalen Marketingagentur. Und das war dann so die Zeit, als Google immer mehr gewachsen ist in Deutschland, immer größer geworden ist. Und da habe ich dann auch bei dieser Agentur sehr viel gelernt, über Kunden, über Strukturen, über Agenturgeschäft im Allgemeinen. Und habe mich dann 2012 selbstständig gemacht, erst als Unternehmensberater und dann 2014 mit einem Partner die Xpost 360 GmbH in Augsburg gegründet, wobei es damals eigentlich gar nicht unser Plan war, irgendwie groß zu werden als Agentur, sondern die Grundidee war, wir haben ein paar Kunden, wir teilen uns Besprechungsraum und wachsen dann vielleicht ein bisschen. Und wurden da relativ schnell überrollt von unserem Erfolg, kann man sagen, in unserem Fachbereich Performance Marketing. Wir haben dann so die ersten Kunden gewonnen mit Tele2, mit Peter Hahn, mit Norma und Singapore Airlines. Und die wurden dann von nach zu nach immer größer und irgendwann hatten wir dann Großkunden wie Mediamarkt Saturn, Vodafone, S. Oliver, BMW, XXX Lutz, Paramount Plus und viele weitere und sind dann eigentlich so innerhalb von 10 Jahren auf fast 100 Mitarbeiter gewachsen. Und das waren so eigentlich die wichtigsten Entwicklungsstufen, bevor wir uns dann 2023 an eine große Agenturgruppe angeschlossen haben. Das war erst so der letzte Entwicklungsschritt.
Ich finde das ja super spannend. Wir haben auch schon eine tolle Gemeinsamkeit. Ich habe mein erstes Unternehmen auch 2012 gegründet.
Ah ja, sehr schön.
Also im gleichen Jahr gestartet. Würdest du denn sagen, dass die Zeit dafür bei euch einfach genau für euch gespielt hat oder wäre so ein Move heute auch nochmal möglich?
Ja, also man muss dazu sagen, da spielen sicherlich viele Faktoren mit rein. Also zum einen muss man sagen, dass natürlich generell digitales Marketing immer mehr wächst. Also mittlerweile werden ja rund 13% des gesamten Einzelhandelsumsatzes online generiert. Das heißt, wir sind auch in einer Branche, wo die Budgets immer mehr vom klassischen Marketing ins Online-Marketing wechselt. Es gibt auch viele Kategorien wie Fashion oder Consumer Electronics, wo wir auch Kunden haben, wo der Online-Anteil mittlerweile sogar bei über 40% liegt. Und der zweite Erfolgsfaktor war sicherlich auch die Corona-Zeit. Also das war auch unsere größte Wachstumszeit zwischen 2020 bis 2022, wo wir von knapp 30 auf fast 80 Mitarbeitern gewachsen sind. Und das war eben auch die Phase, wo eben auch der Online-Umsatz in Deutschland von knapp 59 Milliarden Euro in 2019, also kurz vor Corona, auf 92 Milliarden Euro in 2025 gestiegen ist. Also deswegen würde ich eigentlich unser Wachstum sehr stark verknüpfen mit generell der Verschiebung der Werbespendings vom klassischen Marketing oder Offline-Marketing in den Online-Bereich, aber eben auch den Schub durch Corona, weil natürlich in dieser Phase viele Unternehmen natürlich durch die Schließung des Einzelhandels einfach ihre Werbebudgets auch einfach ins Online verschoben haben.
Okay, da fallen mir schon ganz viele Fragen zu ein. Ich fange einfach mal auf Kundenseite ein. Wie finden euch denn eure Kunden? Ihr habt ja schon sehr namhafte Kunden. Ich sag mal, die kommen ja nicht einfach so zu einer Firma, gerade wenn man vielleicht noch in der Anfangsphase ist und noch nicht so bekannt ist.
Also gerade zu Beginn, als wir gestartet sind mit unserer Agentur, haben wir natürlich die ganze Klaviatur des Online-Marketings auch für uns selber gespielt. Also wir als Agentur sind ja spezialisiert auf Google Ads, also aus bezahlter Werbung bei Google, aber auch auf Suchmaschinenoptimierung, das heißt bei den Suchmaschinen in den organischen Ergebnissen platziert zu werden, aber auch Vertriebspartnerschaften, Influencer-Marketing. Das haben wir natürlich selber auch ausgespielt, um Kunden auf uns aufmerksam zu machen, aber natürlich auch waren wir auf sehr vielen Messen aktiv, haben uns dort präsentiert, haben dort die ersten Kunden gewonnen. Und was uns immer sehr geholfen hat in der Außenwahrnehmung ist, dass wir sehr viel Content produziert haben. Das heißt, wir haben in verschiedenen Fachbereichen, wo wir aktiv sind, White Papers erstellt, wir haben Anleitungen erstellt, wir haben Branchenbenchmarks erstellt, das heißt Vergleiche unterschiedlicher Anbieter erstellt. Wir haben sehr viele Webinare durchgeführt zu den Themen. Das heißt, wir haben sehr viel kostenlosen Inhalt zur Verfügung gestellt, der eben Unternehmen geholfen hat, sich dort weiterzubilden und wurden damit immer draußen sichtbar, wurden damit aufmerksam, also Unternehmen wurden darauf auf uns aufmerksam, haben bei uns angefragt. Wir haben denen dann sozusagen auf dieser Basis kostenlose Audits angeboten. Das heißt, wir haben gesagt, okay, du hast Interesse an einem bestimmten Leistungsbereich. Wir können den einfach mal bei dir kostenlos uns anschauen, wie gut du hier aufgestellt bist und können dir dann Tipps geben. Und das waren alles so Schritte, wo wir sozusagen die ganze User Journey, sagt man das in unserer Sprache, wo sich eben potenzielle Kunden aufhalten. Also das, was wir unseren Kunden anbieten als Dienstleistung, haben wir auch für uns durchgeführt. Und darauf wurden die Kunden auf uns aufmerksam. Und was uns auch immer sehr geholfen hat, dass wir eben uns spezialisiert haben auf bestimmte Leistungsbereiche und da eben sehr transparent immer waren und der auch einen sehr guten Job immer gemacht haben, dass uns Kunden dann auch von sich aus immer weiterempfohlen haben. Und diese ganze Mischung hat es dann eben auch gemacht, dass wir dadurch auch neue Mitarbeiter einstellen konnten, dass wir dadurch wachsen konnten und eben letztendlich jetzt auch da sind, wo wir eben sind.
Kannst du uns ein Beispiel vorstellen, wie denn so ein Benchmark und die anderes Produkt für eure Kunden aussieht? Stell mir das so vor, ihr habt eine bestimmte Branche und da unterstützt ihr dann, indem ihr Zahlen ermittelt und diese zur Verfügung stellt.
Genau, kann man sich so vorstellen, sagen wir mal, ein Elektronikunternehmen sagt, okay, ich mache jetzt Online-Marketing, erstellt doch mal eine Benchmark-Analyse für mich, dann schauen wir, wer sind die 5, 6 wichtigsten Marktbegleiter des Unternehmens, wie sind diese Marktbegleiter in Suchmaschinen oder auch Influencer-Marketing oder im Vertriebsmarketing aufgestellt, was machen die genau und dann vergleichen wir das Ganze dazu, was macht denn letztendlich unser dieser Kunde in diesem Bereich, wo hat er noch Verbesserungspotenzial, und dann analysieren wir, wie viel Geld muss er zum Beispiel ausgeben, um eben in Google Ads darüber Kunden zu gewinnen, wie viel Geld muss er investieren, um zum Beispiel über Influencer Markenbekanntheit aufzubauen. Und natürlich durch unsere Erfahrung können wir dann auch relativ schnell sagen, wie viel Umsatz er durch diese Maßnahmen eben auch generieren kann, weil es natürlich auch ein wichtiger Faktor ist für den Kunden, wie viel Umsatz muss ich denn generieren, damit mich so eine Agentur eben beauftragen kann, oder wie ist mein ROI, das heißt, wie viel Werbekosten muss ich ausgeben, um Umsatz eben generieren zu können. Und diese Berechnungen machen wir für den Kunden, damit er einschätzen kann, lohnt es sich für mich überhaupt im Online-Marketing aktiv zu werden, was bringt es mir, Geld zu investieren im Vergleich zu meinen Wettbewerbern? Was bringt es mir, wenn ich eine Agentur beauftrage? Und das beinhaltet zum Beispiel alles ein kostenloses Audit, was wir anbieten.
Habt ihr denn bestimmte Zielgruppen, also bestimmte Zielkunden, die ihr besonders gerne oder besonders gut betreuen könnt?
Wir sind tatsächlich in allen Branchen aktiv, also es gibt jetzt keinen Branchenschwerpunkt, sondern wir sind im Finance-Bereich, wir sind im Versicherungsbereich, wir sind im Travel-Bereich, Retail-Bereich ist natürlich einer unserer größten Bereiche, weil gerade der Retail und der E-Commerce natürlich ein Bereich ist, wo Kunden sehr schnell einkaufen, Spontankäufe getätigt werden und sich dann natürlich vor allem für Unternehmen lohnt, aktiv zu sein, aber wir sind eigentlich in allen Bereichen aktiv und haben auch in allen Branchen auch Referenzkunden, die wir betreuen. Auch im B2B-Bereich gibt es sehr viele Kunden, die wir betreuen, die für die es einfach auch relevant ist, Sichtbarkeit zu haben, Branding sich aufzubauen und den Anschluss auch an den Wettbewerb nicht zu verlieren.
Wie sieht denn so ein typisches Produktportfolio von euch aus, was ihr einem Kunden anbieten könnt?
Also ein typisches Produktportfolio sieht letztendlich so aus. Gehen wir mal von dem Bereich SEA aus, also Optimierung für Suchmaschinen. Wenn wir mal von so einem Funnel ausgehen, also sagen wir mal, ein Funnel schaut so aus, dass ein Online-Shop letztendlich eine Strategie hat, wie er denn bei Google Ads oder auch bei Meta, also Facebook, Instagram, letztendlich platziert werden möchte. Und da ist es so, dass wir eben zum einen mit Personas arbeiten. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem Tool, Best for Planning heißt es, und evaluieren, wer sind denn potenzielle Zielgruppen unserer Kunden und wo suchen die, auf welchen Plattformen suchen die. Und dann bauen wir eben die Strategie für den Kunden so auf, dass er in sämtlichen Phasen platziert ist mit seiner Werbung, wo eben Kunden suchen. Und die erste Phase ist normalerweise die Awareness-Phase. Das heißt, in dieser Phase geht es eben darum, die Zielgruppe zu erreichen, um überhaupt auf den Online-Shop aufmerksam zu werden. Das kann zum Beispiel eine Display-Kampagne sein, also eine Banner-Kampagne. Das können allerdings auch Video-Ads sein, zum Beispiel auf YouTube. Das kann allerdings auch eine Awareness-Kampagne sein auf Meta oder bei Influencern oder auf Content-Seiten, wie zum Beispiel Online-Magazinen. Und dort platzieren wir den Kunden eben schon mal generell, um überhaupt schon mal Aufmerksamkeit für sein Produkt oder für seinen Online-Shop zu generieren. Die nächste Phase wäre dann die Consideration-Phase. Das heißt, jetzt geht es darum, das Interesse des Kunden zu vertiefen. Das heißt, hier kann man zum Beispiel Suchanzeigen schalten bei Google mit relevanten Keywords oder auch Retargeting-Anzeigen auf Meta. Und die helfen eben, potenzielle Kunden dann von dem Produkt zu überzeugen. Es gibt zum Beispiel auch Dynamic Product Ads, DPA nennt man die. Die sind zum Beispiel besonders effektiv, da man eben hier auch personalisierte Produktempfehlungen auf Basis des Nutzerverhaltens zeigen kann. Und wenn dann der Kunde zum einen auf ein Produkt aufmerksam gemacht wurde, dann im nächsten Schritt Interesse hat, weil du musst dir vorstellen, bis so ein Kunde irgendwann mal einkauft, dauert es ja oftmals verschiedene Phasen, weil der Kunde ja vielleicht noch unentschlossen ist. Das heißt, danach kommt dann die Conversion-Phase. Und hier liegt dann der Fokus letztendlich auf den Abschluss des Kaufs. Das heißt, hier kann man zum Beispiel Google Shopping Ads schalten. Das heißt, doch kann man dann bei Google direkt Produkte mit dem Preis anzeigen. Auf Meta gibt es zum Beispiel auch hier Retargeting-Kampagnen, wo man auch mit exklusiven Angeboten oder Rabatten arbeiten kann. Und dann hat man letztendlich den Kunden dann schon im Shop, optimalerweise kauft er dann. Aber dann ist die Phase noch nicht abgeschlossen, weil dann beginnt die Retention-Phase. Das heißt, nach dem Kauf ist letztendlich der Funnel nicht zu Ende, sondern da kann man dann mit Remarketing-Kampagnen oder mit Cross-Selling-Anzeigen oder personalisierten E-Mail-Kampagnen den Kunden dann auch langfristig binden. Und das war jetzt mal so ein Auszug, wie man so einem Kunden strategisch berät, wie soll er sein Geld effektiv einsetzen, welche Phasen machen Sinn, wie bekannt ist ein Kunde schon, oder muss man seine Bekanntheit erst aufbauen. Und das ist letztendlich alles Teil unserer Dienstleistung oder unserer Beratung, wie denn der Kunde effektiv eben Geld investieren soll und wie viel Umsatz er damit generieren kann.
Gibt es denn so einen durchschnittlichen Umsatz, den man nennen kann, was eure Kunden eigentlich so im Schnitt investieren müssen? Ich meine, das ist ja nicht nur das Geld für eure Agentur. Wenn man selbst schon mal Werbung geschaltet hat online, weiß man, das kostet auch ein bisschen Geld. Die machen das auch nicht ganz gratis für einen. Das heißt, man wird da schon ein bisschen Budget mitbringen müssen.
Also es ist von jeder Branche unterschiedlich. Also ich sage mal, die teuersten CPCs, also schon bei Google Ads zahlt man ja pro Klick, gibt es sicherlich im Finanz- und Versicherungsbereich. Da kann es tatsächlich sein, dass man teilweise bis zu 60 Euro pro Klick bezahlt. Im Retail-Bereich ist es wesentlich günstiger. Da geht es teilweise schon bei wenigen Cent los bis zu einem Euro. Und dann zählt eben der ROI, also wie viel, und auch der ROAS, also wie viel verdient man letztendlich für seine Werbeausgaben, wie viel Umsatz generiert man darüber. Und da haben wir sicherlich auf Basis der Kunden, die wir betreuen, auch Erfahrungswerte. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, wie viel Geld muss ich denn ausgeben und wie viel Umsatz kann ich darüber generieren, dann haben wir natürlich Erfahrungswerte. Und genauso bekommen wir natürlich von unseren Plattformen, das heißt Meta, Google und anderen Vertriebsplattformen, auch natürlich konkrete Zahlen, weil die haben natürlich auch Insights aus allen Branchen, wie viel CPC muss man investieren und wie viel Umsatz kann man darüber ausgeben. Und dann kann man natürlich so eine Kampagne auch im Nachgang weiter optimieren. Das heißt, wenn ich dann Geld investiere, dann sehe ich natürlich ganz genau, wie viel Umsatz generiere ich durch jeden ausgegebenen CPC. Und dann geht es natürlich daraus, diese Kampagne kontinuierlich zu verbessern und auch die Kosten zu reduzieren bei gleichbleibenden oder steigendem Umsatz. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel A-B-Tests machen und kann mit verschiedenen Anzeigen Optionen testen und kann schauen, funktioniert Anzeige A besser als Anzeige B und kann dann hier optimieren. Ich kann meine Zielgruppen entsprechend regelmäßig anpassen, um auch hier die Relevanz zu erhöhen. Ich kann regelmäßig Tests durchführen, auch Conversion-Tests bei Google und Meta, um eben die Performance zu verbessern. Also auch da gibt es kontinuierlich Möglichkeiten und Maßnahmen, die wir durchführen, um dann eben auch die Kosten zu reduzieren. Weil unser Ziel ist es ja nicht, möglichst viel Kosten des Kunden auszugeben, sondern möglichst viel Umsatz für den Kunden zu erzeugen bei möglichst geringen Ausgaben.
Ich sage jetzt mal egoistisch gedacht, da habt ihr ja auch nichts von, ne? Wenn das Geld ja nicht bei euch landet, sondern bei irgendeinem IT-Dienstleister, bringt ihr das ja auch nicht wirklich viel. Aber ich denke, ein Riesenvorteil ist natürlich wirklich eure Erfahrung, dass man als Kunde weiß, mit welchem Budget man rechnen muss. Weil das Schlimmste ist ja, ich sag mal, man investiert in eine Kampagne 10.000 Euro und merkt dann, man hätte eigentlich 30 investieren müssen, damit das Ganze lohnt. Das ist ja so der Worst Case, das heißt, die 10 sind dann verbrannt. Und das ist immer ein großes Problem, finde ich.
Ja, definitiv. Also deswegen werden wir in der Regel auch nicht direkt von den Werbeausgaben finanziert als Agentur, sondern wir haben in der Regel einen gewissen Fixbetrag und dann noch einen hybriden Anteil vom Umsatz. Das heißt, wir profitieren in der Regel dann von dem Umsatz, den wir letztendlich für den Kunden vermitteln.
Ich springe noch mal ein bisschen zurück in eure Unternehmensgeschichte, noch mal so ganz zu Beginn. Du hast ja gesagt, am Anfang klein gegründet und erstmal so getestet und dann schnell gewachsen. Wie war das für euch, diese ersten Wachstumsschritte?
Ja, also es ist natürlich schon mit sehr vielen Herausforderungen verbunden. Also gerade so die Anfangsphase ist natürlich, wenn man schnell wächst, schon mit vielen Herausforderungen verbunden. Da hat mir natürlich sehr viel auch geholfen, die 7 Jahre, die ich zuvor letztendlich bei einer anderen Digitalagentur war. Und ich war damals 2005, wo ich gekommen bin, Mitarbeiter Nummer 12, wo ich gegangen bin, waren es 120. Das heißt, ich habe eben dieses Wachstum live mitverfolgt und wir konnten dann bei unserer Agentur eben die Learnings direkt daraus ziehen. Das bedeutet, dass wir relativ schnell Strukturen eingebaut haben in unserer Agentur. Also gerade zu Beginn, als wir noch weniger als 10 Mitarbeitern waren, haben wir eben diese Learnings schon genutzt und zum Beispiel für die kleinste Abteilung, die erst einen Mitarbeiter hatten, schon sozusagen eine Struktur eingeführt, wie wenn es eine Abteilung mit 20 Mitarbeitern gewesen wäre. Das heißt, wir haben für jede Abteilung schon eine Führungskraft definiert, eine Abteilungsleiter, auch wenn die Abteilung erst einen Mitarbeiter hatte, weil wir gar nicht nicht in die Situation kommen wollten, dass wir die Strukturen erst im Nachhinein einziehen, sondern dass wir die schon frühzeitig haben. Das heißt, was uns da sicherlich sehr geholfen hat, dass wir frühzeitig Prozesse hatten, dass wir dann auch mit dem Wachstum Karrierelevel hatten, dass wir Verantwortlichkeiten hatten, dass wir Feedbacksysteme hatten und eben, und das hat uns sehr geholfen, dass wir in allen Abteilungen auch die Führungskräfte haben, die seit Beginn bei uns sind. Also die Head-Offs bei uns sind von Beginn an fast eigentlich schon bei uns und es hilft uns natürlich, aber eben gerade diese Prozesse einzuführen, diese Strukturen einzuführen, hat uns beim Wachstum sehr geholfen, weil es hilft immer eben bei so einer Entwicklung, dass man nicht zu sehr auf sein Bauchgefühl hört, das hilft natürlich auch, sondern dass man eben ganz konkrete Skills einbringt, dass man Verantwortungen hat und das hilft natürlich schon bei so einem Wachstum.
Würdest du denn sagen, es gibt gewisse Größenordnungen, die man ganz gut spürt als Chef? Also ich sag mal, als Beispiel bei mir selbst war das so, ich habe auch mit 0 gestartet, dann die erste Mitarbeiterin, das war alles okay. Und irgendwo so ab 15 habe ich gemerkt, ich habe die nicht mehr im Blick. Also dann braucht man wirklich einen Teamleiter und Strukturen und muss auf einmal ganz anders mit Menschen umgehen. Hattest du da auch so Grenzen, wo du sagst, okay, jetzt habe ich noch mehr Mitarbeiter, ab dem Punkt muss ich mich ein bisschen ändern?
Also ich sage mal, so bis zu 20, 30 Mitarbeitern war das Ganze natürlich bei uns gefühlt schon alles noch sehr familiär. Und wir waren da auch in einem anderen Bürogebäude. Es war auch noch die Vor-Corona-Zeit, wo auch noch jeden Tag im Büro war. Das heißt, es war natürlich eine komplett andere Situation. Und die erste Herausforderung war dann sicherlich mit Corona, als dann natürlich alle ins Homeoffice geschickt wurden mit dem Lockdown. Da hatten wir das Glück, dass wir ein paar Monate vorher komplett schon auf Microsoft 365 gewechselt sind und damit sozusagen alles schon in der Cloud hatten und damit relativ einfach ins Homeoffice wechseln konnten. Aber dann kam ja während Corona eben unser großes Wachstum, wo wir dann von 30 auf 80 Mitarbeiter gewachsen sind. Das heißt, wir hatten letztendlich mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Und da war dann natürlich der Vorteil, dass wir zum einen diese Strukturen schon hatten und dass natürlich sozusagen nach der Corona-Zeit diese flexiblen Arbeitszeitmöglichkeiten, diese flexiblen Hybrid-Modelle dann sozusagen während Corona bei uns entstanden sind und wir die nicht komplett neu für 80 Mitarbeiter, die vorher schon da waren, einführen mussten, sondern wir haben sozusagen dieses Corona-Wachstum aktiv für unser Unternehmenswachstum mit nutzen können. Und dadurch sind natürlich dann auch während der Zeit dann die Strukturen nochmal angepasst worden und natürlich verändert sich dann ab 30, 40 Mitarbeitern eine Unternehmenskultur nochmal ganz anders und du musst dann natürlich nochmal neue Ebenen schaffen, es reicht dann nicht mehr aus, nur einen Abteilungsleiter zu haben, sondern du brauchst dann eben auch Teamleiter und Supervisor, die dann ihr Wissen weitergeben und wo wir auch ständig gewachsen sind, war, dass wir sehr stark immer investiert haben in duale Studenten und Studenten selber. Also das war auch einer unserer größten Wachstumstreiber. Also wir haben allein seit 2019 über 65 Trainees und duale Studenten ausgebildet und viele davon sind heute noch bei uns und viele davon sind mittlerweile auch Führungskräfte und Spezialisten bei uns und die haben natürlich auch aktiv die Kultur mitbekommen und geprägt und wenn du natürlich als Student oder als dualer Student bei uns anfängst, diese Kultur live mit aufbaust, miterlebst und das dann Jahre später als Führungskraft weitergeben kannst, dann hat es natürlich uns auch sehr geprägt und immer auch bei uns im Wachstum geholfen.
Ich muss nochmal nachfragen, das Thema ist bei uns auch immer, ob wir abends schon mal Studenten sponsern sollen, die das Studium zahlen sollen. Ist das denn bei euch so, dass sie von einer ganz normalen Hochschule kommen, bei euch so einen Studentenjob haben oder sind das dann eher so bezahlt Studiengänge und ihr bezahlt dann die Studiengebühren und die Arbeiten auch bei euch?
Beides. Also zum einen haben wir duale Studenten über die IUBH, wo wir eben Marketing-Studenten begleiten. Da ist es so, dass die wirklich ein Studium machen über 3 Jahre. Wir das Studium finanzieren, die dann parallel studienbegleitend bei uns arbeiten und nach ihrem Studiengang auch bei uns, sie verpflichten, bei uns zu bleiben. Das ist eben auch Teil dieser Studienfinanzierung. Das ist ein Teil, aber dann haben wir auch ganz normale Studenten, die eben in der Hochschule in Augsburg arbeiten oder Uni in Augsburg, und wir haben dort eben auch bezahlen zum einen auch Studiengang und sind hier auch als studienbegleitende Berater tätig und unterstützen hier auch die Studiengänge, gerade im Online-Marketing, weil es hier eben noch sehr wenig Dozenten in Augsburg gibt, wo wir eben unterstützen. Also das ist eine Mischung aus bezahltem Studiengang, als auch, dass wir eben aktiv die Studiengänge auch begleiten, sind da sehr nah sozusagen auch mit den Professoren verbunden und gehen auch direkt in die Uni und die FH rein, um eben auch über Vorlesungen letztendlich das Thema an die Studierenden heranzutragen, haben dann natürlich auch Werkstudenten, die dann irgendwann zu uns wechseln. Also es ist eine gute Mischung aus dualen Studenten und Studenten, die dann nach ihrem Studiengang zu uns kommen.
Ja, ich finde es aber sehr schön, dass ihr das Modell bei euch trägt, weil das ist ja echt immer ein Rieseninvest. Ich sage mal, das sind ja schnell die Kosten für den Studiengang, 10.000, 20.000 Euro. Man muss noch einen Mitarbeiter abstellen, der sich kümmert. Und man hat ja keine Garantie, dass die jungen Leute dann bleiben. Letzten Endes können sie gehen oder merken im Studium, ist das Falsche, machen doch was anderes. Aber von daher finde ich es echt gut, dass dieses Investment für euch auszahlt.
Definitiv, und musst ja auch sehen, dass es gerade unsere Branche, also das digitale Marketing, eine sehr umkämpfte Branche ist, wo sehr stark die Fachkräfte sozusagen umkämpft sind. Und da haben wir natürlich den Standortvorteil mit Augsburg, dass wir eben eine Studentenstadt sind da eben dann eben auf Studenten zugreifen können und die eben ausbilden können. Und wir eben auch einen weiteren Vorteil in Augsburg haben, dass es hier eigentlich so ganz wenige Online-Marketing-Agenturen gibt und wir auch eine sehr geringe Fluktuation in Augsburg haben und deswegen die Mitarbeitenden sehr lange bei uns sind. Und das ist natürlich auch ein gewisser Standardvorteil. Einerseits, dass wir eben kontinuierlich neue Mitarbeitende gewinnen, aber die dann in der Regel auch sehr lange bei uns sind.
Wie habt ihr denn das Wachstum für die Zukunft geplant? Erfolgt das weiterhin rein organisch oder überlegt ihr auch schon mal, Unternehmen dazu zu kaufen?
Also ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wir haben uns ja selber 2023 dazu entschlossen, uns der MyGroup anzuschließen. Wieso haben wir das gemacht? Wir waren damals knapp 100 Mitarbeiter. Und wenn du dann kurz vor 100 Mitarbeitern bist, überlegst du dir natürlich, okay, was kann jetzt der nächste Entwicklungsschritt sein? Wir hätten natürlich die Möglichkeit gehabt, da mit 100 Mitarbeitern weiterhin organisch zu wachsen. Andererseits gab es dann eben die Anfrage der MyGroup, und die MyGroup ist ein Zusammenschluss aus 8 anderen Digitalagenturen, die sich bereits Ende 2021 schon zusammengeschlossen haben. Und wir sind jetzt durch die gesamte Gruppe 350 Mitarbeitende. Und dann gibt es eben solche Gespräche, und wir hatten eben die Möglichkeit, dann dieser MyGroup beizutreten. Und du hast dadurch natürlich dann die Möglichkeit, an größere Mandate heranzukommen, an größere Kunden, an komplexere Digitalprojekte, weil eben so größere Kunden, die haben natürlich andere Anforderungen, die brauchen andere Strukturen, die brauchen mehr Mitarbeiter, die fordern ISO-Zertifizierungen, die haben andere Compliance-Themen. Und das hatten wir dann eben über die MyGroup und haben uns dann eben entschlossen, da eben der Gruppe beizutreten. Und das ist natürlich eine andere Situation. Also wenn du eine 100-Mann-Agentur bist oder eine 350-Mann-Agentur, dann hast du dann natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und das ist letztendlich jetzt auch die aktuelle Phase, dass wir eben mit allen 350 Mitarbeitenden gerade zusammenwachsen, dass wir auch den Brand My wesentlich bekannter machen wollen als eben die einzelnen Agenturnamen, um dann eben über die Gesamtgruppe weiter zu wachsen und weiter bekannt zu werden. Also wir gehören mit der Gesamtgruppe mittlerweile schon zu den Top 20 der größten Digitalagenturen, konnten auch über die Gesamtgruppe im letzten Jahr schon über 33 Millionen Euro Umsatz generieren, haben da auch ein Wachstum von knapp 8%. Und die Kunden haben eben den Vorteil, dass sie eben über die Gruppe eben nicht nur unsere Leistungen, also Online-Marketing, bekommen können, sondern dass wir eben als führende Digitalagentur letztendlich Unternehmen ganzheitlich bei der kompletten digitalen Transformation begleiten können. Das heißt, wir können hier wirklich von der Strategie, vom Research, vom Experience Design über Technologie, über Plattformen und Entwicklung bis hin eben zum Performance-Marketing, was unser Bereich ist, CRM und letztendlich dem messbaren digitalen Wachstum, wirklich das komplette Spektrum des digitalen Marketings oder der digitalen Transformation anbieten. Und das ist natürlich relevant für alle Unternehmen, die sich jetzt überlegen, wie komme ich überhaupt an Online-Kunden ran? Was muss ich machen, auch in Zeiten von AI, um zukünftig relevant zu sein? Und für die ist so eine Gruppe natürlich hochrelevant.
Sucht ihr noch weitere Agenturen, die sich euch anschließen?
Genau, also unser Konstrukt ist ja eine Buy-and-Build-Strategie. Das heißt, wir wachsen letztendlich auch durch neue, weitere Agenturen und sind da auch immer auf der Suche nach weiteren Unternehmen im Digitalbereich, im IT-Bereich, im Marketingbereich. Und wenn es da draußen eine Agentur gibt, die jetzt sagt, wir wollen in so ein Modell kommen, wir wollen hier mit weiteren Partnern zusammenarbeiten, dann kann man sich gerne immer bei mir melden.
Gibt es da gewisse Mindestanforderungen, dass man eine gewisse Mindestgröße hat? Oder sagt ihr, wir nehmen auch eine Agentur mit 5 Mitarbeitern, das ist genauso gut wie eine mit 50?
Kann man jetzt so pauschal auch nicht sagen, weil zum Beispiel gerade jetzt der klassische IT-Bereich zum Beispiel mit weniger Personal auskommt wie zum Beispiel eine Marketing-Agentur. Also man kann es gar nicht pauschal sagen. Es gibt zum Beispiel, wir sind gerade auf der Suche nach einer TikTok-Agentur. Das ist zum Beispiel eine spezialisierte Agentur, die sehr stark zum Beispiel auf Social Media spezialisiert ist, auf TikTok. Und das sind oftmals auch kleinere Agenturen, während IT-Dienstleister in der Regel größer sind. Also das kann man jetzt gar nicht pauschal sagen, ob das jetzt eine 5-Mann-Firma ist oder eine 500-Mann-Firma. Das muss man immer im Einzelfall dann entscheiden.
Ich habe meine eigene Steuerkanzlei, die Contax, ja auch bei Buy-and-Build aufgebaut. Wir sind auch über 100 Leute und wir haben ein bisschen Erfahrung gemacht, dass eigentlich völlig egal, ob eine Kanzlei 2 Mitarbeiter hat oder 20, der Integrationsaufwand ist fast der gleiche von uns. Wie macht ihr denn die Integration? Gebt ihr den alten Inhaber dann Anteile oder kauft ihr die ab und habt dann den Exit für die erledigt?
Genau, also wir haben letztendlich unsere Anteile damals an eine Beteiligungsgesellschaft verkauft und über ein Rollover sozusagen dann einen Teil sozusagen in die Gesamtgruppe rübergeschoben. Das heißt, die Verkäufer sind weiterhin auch Gesellschafter der Gesamtgruppe, was natürlich weiterhin der Vorteil ist, dass die Unternehmer weiterhin im Unternehmen bleiben. Und für den Kunden ist es natürlich auch ein großer Vorteil, also für die Kunden der Agenturen, weil sie wissen, dass sie weiterhin Kunden von Unternehmeragenturen sind, weil es natürlich für Kunden auch wichtig ist, dass sie nicht einfach bei einer anonymen Unternehmenskonstrukt sind, sondern dass die Unternehmer weiterhin dabei sind, dass die Kunden wissen, wir sind weiterhin bei Agenturen, wo weiterhin Unternehmer geführt ist. Das ist sicherlich ein Vorteil. Und das ist letztendlich auch unser Modell, dass die Unternehmer, die Teil werden, der MyGroup auch weiterhin als Unternehmer dabei bleiben.
Kannst du sagen, ob es bei euch so einen durchschnittlichen Unternehmenskaufpreisfaktor gibt? Ich sag mal, viermal gewinnen oder sowas. Gibt es da bei euch so einen Benchmark?
Das kann man jetzt pauschal auch nicht so sagen, weil das wirklich auch unterschiedlich ist im IT-Bereich, im Marketing-Bereich, im Digitalbereich. Dann hängt es davon ab, ist es ein Multiple vom Umsatz oder vom Gewinn? Das hängt wirklich von ganz vielen Faktoren ab. Kann man jetzt nicht pauschal beantworten.
Okay. Ist ja mal ein super spannendes Thema, treibt mich auch mal ein bisschen um, vor allen Dingen, wie wir die Generationennachfolge hinkriegen. Klar, die älter sind, die verkaufen ja wegen des Geldes, weil sie raus wollen, aber wie beteiligt man auch junge Leute? Das ist für uns auch mal ein Riesenthema, dass nachher alle motiviert sind und einen Teil vom Kuchen abbekommen. Nehmt ihr denn auch, ich sag mal, Einzelkämpfer auf? Also ihr habt ja eure Mitarbeiter und übernehmt Firmen. Würdet ihr so auch Einzelfreelancer aufnehmen oder passt das da nicht in euer Modell?
Also wir arbeiten mit Freelancern natürlich auch zusammen in bestimmten Bereichen, wo sie uns unterstützen. Aber Freelancer sind in der Regel kein Teil der MyGroup, sondern es sind wirklich Unternehmen, die ein größeres Geschäftsmodell haben, die eine größere Anzahl von Kunden mitbringen, die einen gewissen Umsatzanteil mit einbringen, weil darüber wächst ja auch so eine Gesamtgruppe durch relevante Umsätze, durch relevante Gewinne, aber indem sie eben auch letztendlich einen gewissen Anteil an Expertinnen oder Experten mit einbringen, die auch so einer Gesamtgruppe eben helfen. Und ein weiterer Vorteil von so einer Gruppe ist natürlich auch, dass Serviceleistungen natürlich gebündelt werden und dann über ein Holding-Modell angeboten werden. Das heißt, jede Agentur, die Teil der MyGroup wird, kann dann eben auch auf bestimmte Serviceleistungen zugreifen, sei es im Finance-Bereich, sei es im Marketing-Bereich, sei es jetzt im Rechtsbereich. Da bietet dann natürlich so eine Gruppe den Vorteil, dass man hier eben auf eine Vielzahl von Serviceleistungen der Gruppe zugreifen kann und diese eben auch nutzen kann.
Ja, das finde ich auch den größten Vorteil an etwas größeren Einheiten. Das könnte man sich als Einzelkämpfer gar nicht leisten. Das ganze Know-how und die Mitarbeiter, die man in so einer Holding hat, war das einfach ein Riesenvorteil. Möchtest du zum Schluss unseres Gesprächs noch einen Tipp an junge Gründer mitgeben, was dir geholfen hat, was du gerne weitergeben möchtest?
Ja, also als Tipp würde ich auf jeden Fall jedem Gründer sagen, dass man als Unternehmer immer hungrig bleiben muss. Also ich glaube, man muss immer den Willen haben, mehr zu erreichen. Man braucht auf jeden Fall auch die Neugier und die Lernbereitschaft. Das wird häufig komplett unterschätzt. Ich war auch nie der Typ, der es gesagt hat, ich kann jetzt alles. Ganz im Gegenteil, ich wollte immer auch verstehen, wie Dinge funktionieren, was sich verändert und wie man besser werden kann, und habe mich selber auch immer wieder weitergebildet. Und das hilft Unternehmern auf jeden Fall, sich ständig weiterzuentwickeln, Leute um sich zu haben, die auch besser sind. Das wäre auch mein zweiter Tipp, sich mit Leuten zu umgeben, die besser sind als einer selber. Weil gerade als Unternehmer musst du halt auch irgendwann akzeptieren, dass du nicht überall der Beste sein kannst. Am Anfang ist es vielleicht noch so, wenn man ein kleines Unternehmer ist, dann meint man vielleicht selber, man ist immer der Beste und man muss alles können, man muss überall den Überblick haben. Wenn du irgendwann mal größer bist, dann kann das nicht mehr funktionieren. Dann ist es gut, wenn man Leute um sich hat, die eben einen unterstützen, die auch besser sind als einer selber. Und der Job ist es dann eben auch als Unternehmer, die richtigen Menschen zu finden, denen das Vertrauen zu geben und auch sie wachsen zu lassen. Und es hat mir auch immer geholfen, auch Leute aufzubauen und die dann auszubilden. Wir investieren auch in der Gruppe sehr viel in Weiterbildung. Und gerade wenn Leute intrinsisch motiviert sind, sich weiterzubilden, sich Know-how aufzubauen, dann sollte man da auf jeden Fall auch investieren, weil es gibt nichts Besseres wie Mitarbeitende, die sich weiterentwickeln wollen. Und wenn man solche Leute um sich hat, die eben ein gutes Fachwissen haben, die sich weiterbilden, dann hilft das einem. Und auch für mich selber war es auch immer gut, andere Unternehmer um mich zu haben. Also ich habe auch eine Unternehmergruppe, mit denen ich selber ständig Expertenreisen durchführe. Wir waren vor kurzem im Silicon Valley, wir waren auch mal auf der South by Southwest in Austin in Texas, das ist ein großes Digitalfestival. Wir waren auch schon auf der Web Summit in Lissabon, weil es hilft natürlich dir als Unternehmer auch, wenn du Unternehmer um dich hast, wo du dann auch nochmal Wissen aufbauen kannst. Und mein letzter und dritter Tipp wäre noch, baue dir im Unternehmen eine Kultur auf, mit der sich alle Mitarbeitenden identifizieren. Und klar, eine Kultur entsteht sowieso. Die Frage ist eben nur, ob man sie bewusst gestaltet ob sie zufällig entsteht. Und für mich ist Kultur tatsächlich einer der härtesten wirtschaftlichen Faktoren überhaupt, weil die Kultur entscheidet letztendlich, ob gute Leute bleiben, ob Kunden Vertrauen haben oder ob ein Unternehmen Krisen aushält. Weil wenn du eine gute Kultur hast, wenn du Mitarbeiter hast, die sich mit der Kultur identifizieren, und wenn du Kunden hast, die dem Unternehmen aufgrund der Kultur vertrauen, dann wird das Unternehmen auch Krisen aushalten und überstehen. Und deswegen ist Kultur auch einer der wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches Unternehmen.
Markus, vielen Dank für deine Zeit und deine offenen Worte.
Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, da zu sein.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Contax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.